Diese Folge wird euch von Wala Arzneimittel präsentiert. Passend zur aktuellen Pollensaison gibt es mit den Euphrasia-Augentropfen von Wala einen echten Augentröster für eure Kundinnen und Kunden. Natürlich wirksam bei typischen Beschwerden wie geröteten, gereizten und tränenden Augen. Da kann der Frühling kommen und auch richtig schön werden. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke.
Nur mal so zum Wissen. Der Podcast für Pharma und Apotheke.
Herzlich willkommen zu Nur mal so zum Wissen. Mein Name ist Patrick Holstein.
Und mein Name ist Tom Bellatz und damit auch von mir herzlich willkommen zu diesem Podcast, der Patrick ganz im Zeichen steht von der Kanzlerwahl und von der Vereidigung des neuen Kabinetts dieser Stroko, dieser schwarz-roten Koalition. GroKo sagen wir ja nicht mehr. Wir sagen auch nicht kleine GroKo oder mittlere oder sonst irgendwas, sondern es ist die Stroko, schwarz-rot. So, jetzt zunächst mal, bevor wir zur Vereidigung und über Frau Wagen sprechen und. Lass uns doch zunächst noch mal, wie sind denn deine Erwartungen, ganz persönlich auch vielleicht, an diese neue Regierungskonstellation?
Zum Erfolg verpflichtet, ne? Zum Erfolg verdammt.
Warum?
Naja, es gibt ja viele Probleme zu lösen und die quasi auch alternativlos sind.
Sag mal eins. Kennst du ein Problem, das wirklich so...
Ja, also es gibt ja im Koalitionsvertrag viele Versprechen, was das Thema Wirtschaft angeht. Es geht um das Thema Sicherheit, um das Thema Außen, Innen. Also ist eine ganze Menge, was da passiert.
Richtig was los. Mhm. Ja. Und du traust denen das zu, dass sie es schaffen?
Ja.
Ja? Warum? Weil die so einen guten Kanzler haben.
Weil die das Kabinett an einigen Stellen gut gebaut haben und weil man hoffen kann, dass dahinter viele gute Leute stehen.
Womit wir jetzt wissen, dass Herr Holstein, liebe Leute, der eine gewesen ist, der gesagt hat, ja, Friedrich Merz ist ein guter, weil die Umfragewerte, die persönlichen für Friedrich Merz, sind ja wirklich auf Trump-Niveau sozusagen.
Genau,
muss man bösartig formulieren.
Sind ja
hat er eigentlich gar nicht verdient, oder doch?
Genau, die sind ja immer weiter runtergegangen, je konkreter es wurde. Ne?
Ja, genau. Ja, der hat viele Themen, das glaube ich auch. Bei der schwarz-roten Koalition ist es so, dass, glaube ich, gefühlte Wahrnehmungen so unglaubliche Herausforderungen sind, die natürlich in den letzten Monaten, finde ich persönlich, ein bisschen größer noch geworden sind, weil wir ja so lange eine Hängepartie hatten. Also ich meine, unter der Ampel, das war ja schon monatelang oder ein Jahr lang ein Graus, wirklich denen zuhören, zusehen zu müssen. Und dann haben wir jetzt monatelang gewartet, bevor wir was Neues haben. Also insoweit freue ich mich jetzt zunächst mal, dass wir eine Regierung in Amt und Würden haben sozusagen. Und jetzt muss sie liefern. Und ich glaube, die haben einfach keine 100 Tage. Erstens, weil die SPD bisher schon eine Regierung gewesen ist. Und weil gefühlt Herr Merz ja auch seit mehr als einem Jahr behauptet, er sei im Prinzip ja schon der Kanzler. Nun ist er zwar nicht der Kanzler der Herzen, aber zumindest ist er jetzt der gewählte Bundeskanzler, hat sich ja auch ganz viel Sondervermögen und sicherheitshalber vorher schon mit Hilfe der Restregierung der früheren angeeignet. Aber trotzdem, ich teile deine Auffassung, die stehen unter einem großen Druck. Wie groß ist denn der Druck im Gesundheitswesen im Moment?
Naja, im Gesundheitswesen wurden ja, weißt du ja, sind ja im Koalitionsvertrag, haben wir schon drüber gesprochen, große Versprechungen gemacht worden und die gilt es natürlich jetzt einzulösen. Ne? Steht ja alles unter dem Vorbehalt der Finanzierung, aber schauen wir mal.
Eine besondere Rolle, glaube ich, spielen diesmal die Parteien. Das war schon so ein bisschen das Gefühl, die SPD lässt ja immer abstimmen. Es waren ja sehr hohe Zustimmungswerte für die Koalition letztlich. Über 80%, glaube ich, haben dafür votiert. Aber die Parteien spielen natürlich deswegen eine besonders große Rolle, weil erstens weiterhin Landtagswahlen sein werden, weil die AfD immer weiter vor sich hinwächst oder man möchte schon sagen wuchert. Und weil natürlich die Zahl der Sitze dieser neuen Regierung durchaus nicht sagt, das ist jetzt wirklich eine super große Mehrheit im Parlament. Das ist komfortabel, aber trotzdem, wenn man bedenkt, dass das zwei mehr oder minder frühere Volksparteien sind, ist es doch nicht so viel. Und deswegen, glaube ich, braucht man die Länder sehr stark, braucht man sehr viel Klarheit und sehr viel Geschwindigkeit. Mhm. Traust du einem Kabinett Merz Geschwindigkeit zu?
Geschwindigkeit würde ich dem zutrauen. Die spannende Frage, finde ich, ist, wie dicht die SPD dann zusammensteht. Ne? Also das sind ja jetzt auch ein paar neue Köpfe mit reingekommen.
Man muss wirklich sagen, bis auf Pistorius, alle Minister neu. Das ist schon bemerkenswert.
Genau, ja, also Pistorius und Klingbeil, ne? die quasi noch aus der letzten Ära mit rüberschwappen sozusagen. Aber es ist ja egal. Also wenn die SPD darf natürlich nicht den Fehler machen, dass sie zu so einer Art FDP dann verkommt in der Regierung, ne? die dann da bremst und blockiert und Bedenken macht, sondern die natürlich damit anpacken und durchmarschieren muss.
Naja, also die Frage ist, wenn ich sehe, dass die frühere Bundestagspräsidentin Bärbel Baas jetzt Arbeitsministerin ist, dass Heil keinen Posten mehr hat, auch die anderen alle sozusagen abgezogen wurden, das ist schon bemerkenswert. Die SPD versucht sich in der Regierung zu erneuern. Das finde ich sehr spannend. Das wäre aber auch spannend, Patrick, mit Blick auf die Gesundheitspolitik. Also es geht ja nicht nur um Arbeitsmarkt und die Sozialpolitik an dieser Stelle, sondern eben auch um Gesundheitspolitik. Und auch in einer Regierung, auch wenn das Ministerium schwarz ist, das Gesundheitsministerium, nun ab sofort ist es doch so, dass ja auch in der Koalition, um Mehrheiten zu finden, entschieden werden muss. Und da fände ich spannend, ob die SPD sich auch selber zu einer Nicht-Lauterbach-Rolle durchringen kann. Das heißt, eher positiv den Leistungserbringern gegenüber, dem System gegenüber. Traust du ihr das zu, auch da eine neue Position zu entwickeln
in dieser Regierung? Ja, da kenne ich ja ehrlich gesagt die Köpfe noch gar nicht so richtig. Man weiß ja jetzt, dass Karl Lauterbach nicht im Gesundheitsausschuss ist. Gut, also ja, habe ich gar keine Meinung dazu, ob das normal gewesen wäre oder ob das jetzt ein besonderer Schritt ist. Ansonsten sind da ja viele...
Jens Spahn ist auch nicht mehr im Gesundheitsausschuss gewesen, glaube ich.
Genau. Also das klingt ja durchaus plausibel. Ansonsten sind da dann sicherlich ein paar neue Köpfe. Mal gucken, was das so für Leute sind. Aber für die SPD war es halt extrem wichtig, finde ich, dass diese Verjüngung jetzt angetreten haben. Ja, und dass die wirklich nach dem Unmut, den es ja auch an der Basis gegeben hat, dass da jetzt sozusagen frischer Wind reinkommt. Und ich wüsste jetzt nicht, warum die SPD da bei diesen Projekten mauern soll. Also von der Warte her bin ich zuversichtlicher.
Glaubst du, dass diese Regierung in der Lage ist, größere Reformen zu starten im Gesundheitswesen?
Ja, also es muss ja. Ne? Also das hatten wir ja nun schon auch in dem einen oder anderen Podcast besprochen, dass da der Reformstau groß ist und dass auch der Finanzierungsstau natürlich groß ist. Aber wenn du also sozusagen deine ordentliche Gesundheitspolitik machen willst, dann gehören dazu auch Reformen, die vielleicht für die Leistungserbringer und für die Strukturen nutzen.
Ja, kommen wir doch zu den Apotheken.
Und du, ja.
Glaubst du denn, dass wir eine Apothekenreform sehen, sagen wir in den nächsten 12, vielleicht 18 Monaten?
Ja, also da bin ich ziemlich überzeugt, dass das so schnell
ist. Dass wir eine Apothekenreform sehen. Wie soll die denn aussehen?
Naja, die Apothekenreform, das war ja schon unter Karl Lauterbach jetzt nicht so der ganz große Wurf. Das war ja viel Flickschusterei und hier ist ja relativ klar umrissen, wie die Apotheken erstmal gestärkt werden sollen. Deswegen so eine erste Apothekenreform, ich wüsste nicht, warum die nicht so schnell gehen soll.
Ja.
Du zweifelst
vielleicht daran? Ja, vielleicht, weil man nicht weiß, was man da überhaupt reformieren soll. Was willst du denn da reformieren? Also das Honorar.
Naja, das Honorar, dann ging es ja noch um die Einbindung von Apotheken in neue Leistungen, also Präventionskonzepte, neue Leistungen. Wie gesagt, eine große Apothekenreform mit sowas wie diesen Leitapotheken wird es vielleicht nicht geben, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass es da viel, viel Veränderungsbedarf gibt.
Welche Rolle spielt in so einem Kontext dann zum Beispiel eine Berufsorganisation wie die ABDA?
Also sie könnte ja eine große, haben wir ja im letzten Podcast besprochen, sie könnte da jetzt wieder mal eine Rolle spielen, nachdem das in der letzten Legislatur ja so gut wie unmöglich gewesen ist. Ich setze ja auch immer noch ein bisschen darauf, dass über die Baden-Württemberg-Schiene da auch Kontakte entstehen und gehalten werden. Also das sind schon erstmal ganz gute Aussichten. Ja.
Genau, Baden-Württemberg, weil ja die neue Gesundheitsministerin aus der CDU, aus der, muss man schon sagen, recht wertbeständigen, wertkonservativen CDU Baden-Württemberg kommt. Am Tag ihrer Bekanntgabe in der vergangenen Woche war die neue Ministerin oder die zukünftige Ministerin, jetzt neue Ministerin, ist sie gesehen worden im Gespräch mit keinem geringeren, als dem zukünftigen oder aktuellen neuen Fraktionschef der CDU-CSU im Bundestag, Jens Spahn. Also beim Nobel-Italiener in Berlin waren die beiden in vertrauter Runde miteinander tief im Gespräch. So, durchatmen. Jens Spahn im Gespräch mit der neuen Gesundheitsministerin. Worüber werden die sich, Patrick, unterhalten haben?
Naja, spannende Frage. Ich meine, Jens Spahn ist ja nun in der Fraktion jetzt ja dann wichtig, hast du ja gerade gesagt, der ist ja an der Partei wichtig, der kennt das Spiel und der war ja selbst Gesundheitsminister. Also gegen so ein Gespräch am späten Abend spricht, finde ich, nichts.
Gegen so ein Gespräch grundsätzlich nicht. Trotzdem wäre man natürlich gerne Mäuschen gewesen, wäre gerne dabei gewesen, natürlich. Ja. Also nicht nur ich, sondern auch viele andere. Ja. Und deswegen ist das doch schön, weil man nicht dabei war. Ne, war keine Ahnung, was die da gegessen haben. Vitello Tonnato, Osso Buco oder was auch immer und Wein Chianti dazu. Die beiden eint ja einiges. Beide Mitte 40. Beide auch mit einer jungen Union-Karriere durchaus ausgestattet, beide mit einem katholischen Fundament, beide gehören damit der Nachfolgegeneration von dem jetzigen Kanzler Friedrich Merz an, nach meinem Dafürhalten. Das heißt, es geht auch, ich glaube, Jens Spahn macht eins, was er ganz besonders gut kann, er wartet keine Sekunde und intensiviert Netzwerke. Und wo hat er in seiner Karriere, die er alleine im Deutschen Bundestag ja schon mehr als 20 Jahre ausmacht, das muss man sich ja mal auf der Zunge zergehen lassen, die Hälfte seines Lebens und weite Teile überhaupt seines Berufslebens und Erwachsenenlebens verbringt dieser Mensch nicht nur in der Politik, sondern insbesondere auch im Deutschen Bundestag. Und was der kann wie kein Zweiter, abgesehen davon, dass er ein Stehaufmännchen ist, das ist ein Netzwerk. Ja, und der Spiegel hat vor ein paar Tagen getitelt, habe ich gesehen, das fand ich ganz spannend, ich glaub, dass sich Jens Spahn sozusagen seine eigene Wiederauferstehung oder wie auch immer war es beschrieben, ich weiß nicht mehr genau, aber er hat sich da selber inszeniert. Ja. So, der Mann macht sich selbst, so war es formuliert, der Mann macht sich selbst unverzichtbar für die CDU. Und da steckt ja viel drin. Darüber haben wir auch schon oft gesprochen. Man kann zu Jens Spahn und seinen Aktivitäten in der Vergangenheit stehen, wie man will. Guckt man jetzt nach vorne und das halte ich auch für wichtig. Da sieht man nach meinem Dafürhalten den neben Fritz Merz mächtigsten Mann der Union. Definitiv. Das ist der Fraktionschef im Bundestag. Das ist der, der tatsächlich jeden Tag mit seinen Leuten, mit seinem Team die AfD wird stellen müssen. Der diese großen Koalitionen zu Mehrheiten in Bund und Ländern verhelfen muss, der in Richtung Bundesrat kommunizieren muss rechtzeitig. Und dafür brauchst du eins, Netzwerke, Netzwerke, Netzwerke. Und ich glaube, das macht prädestiniert ihn letztlich auch für diese Position. Natürlich auch sein unbändiger Machthunger. Eigentlich ist es, glaube ich, ich glaube auch an eine sehr skurrile Verwandtschaft zwischen Markus Söder und Jens Spahn an dieser Stelle. Und man spürt aber, Spahn hat ein bisschen gelernt. Mhm. Spahn hat noch vor wenigen Tagen gesagt, ja, man müsste durchaus mit der AfD, hat sich ein bisschen unglücklich vielleicht auch da ausgedrückt, aber er hat im Prinzip so ein bisschen die Tür aufgemacht, hat gesagt, man müsste mit der AfD jetzt sprechen, man könnte nicht einfach ignorieren. Mhm. Um jetzt, nachdem natürlich der Verfassungsschutz gesagt hat, dass die Partei im Ganzen rechtsextrem ist, um dann auch diese Chance zu nutzen und zu sagen, ja, nee, dann nicht. Da müssen wir uns das jetzt mal genauer angucken. Und das fand ich auch irgendwie konsequent und richtig. Und das ist vielleicht der neue Jens Spahn, der natürlich immer ein arger Populist ist, einer, der draufhaut, aber der jenseits vom Netzwerken natürlich jetzt eins muss. Netzwerken heißt auch Kompromisse. Kompromisse, Kompromisse, Kompromisse. Und ich habe mich natürlich gefragt, was er seiner Kollegin Nina, der neuen Gesundheitsministerin, da auf den Weg mitgegeben hat. Weil er natürlich, der ist ein absoluter Profi, der kennt das System wie kein zweiter. Also als Politiker natürlich, ja. Und ich behaupte auch, dass er es besser kennt und damit umgehen konnte als ein Karl Lauterbach natürlich. Die Frage ist, was wird er ihr zum Beispiel über die Apotheker erzählt haben und über die Apothekerin, Patrick?
Na, ich würde gar nicht denken, dass sie über solche inhaltlichen Sachen gesprochen haben, sondern ich würde wirklich denken, dass es darum ging, den Apparat zu begreifen und das Ministerium zu begreifen und die Schnittstellen zu begreifen und dort eben das Netzwerk zu legen. Und das ist doch schon ein abendfüllendes Gespräch und ich finde auch das Beste, was du da machen kannst.
Genau, und ich wollte eigentlich darauf, du hast vollkommen recht, die Frage ist, unterhält man sich dann über bestimmte Gruppen aus dem System bei solch einem Gespräch. Die fallen, glaube ich, vielleicht höchstens am Rande.
Ja, ich weiß auch nicht, ob Jens Spahn sich noch als ehemaliger Gesundheitsminister begreift oder ob er das schon längst hinter sich gelassen hat.
Ich glaube, dass das Teil seiner Vita ist einfach. Und Teil seiner Vita insoweit, als dass er natürlich all dieses Wissen, all die Erkenntnisse, auch natürlich diese Fußangeln, die da ausliegen, dass er die kennt. So, und das ist natürlich auch wichtig, dass er seiner Kollegin dann sagt, pass mal auf, das ist in GKV-Spitzenverband wichtig, Krankenkassen aufpassen. Ja, ABC, das ist übrigens die Gematik, ja, elektronische Patientenakte, gut und schön. Aufpassen, ob das Ding wirklich funktioniert.
Ja.
Ja, du musst nichts verteidigen, was du nicht selber an den Start gebracht hast.
Diese politischen Spielchen, ne? Also genau. und wie man auch mal was inszeniert und so weiter. Genau. Ich würde auch denken, dass in die Richtung gegangen ist.
Ja, und da spricht ja jemand, der, ne, wenn wir an seine Gesundheitspolitik denken, die ist zum Teil ja durchaus positiv bewertet worden, aber natürlich in der Pandemie auch durchaus kritisch und nicht von wenigen. Und man wird sich viel verzeihen müssen, hat er damals verlauten lassen. Es wurde ja nicht aufgearbeitet bisher.
Nee, es wurde nicht aufgearbeitet. Ich weiß auch gar nicht, ob er in der Pandemie, ist ja das, was das Ministerium gemacht hat, war ja quasi nachgeordnet. Ne? Hat er ja selber mal gesagt, wir waren dann plötzlich eine Beschaffungsbehörde. Und die Frage ist, wie gut dann dort handwerklich gearbeitet wurde. Und das ist sicherlich zu hinterfragen und sicherlich aufzuarbeiten und auch den einen oder anderen Deal noch zu beleuchten. Aber insgesamt, was jetzt die Politik des Gesundheitsministers in der Pandemie angeht, weiß ich nicht, das ist da alles gut gelaufen.
Das ist aufgearbeitet, oder? Das ist vorbei. Nee, aber das ist in dem Sinne, sagen jetzt alle, das wird doch nicht mehr angefasst, oder?
Nee, ich wüsste nicht, was jemand anders gemacht hätte. Also es ist ja klar, wenn das Robert-Koch-Institut sagt, so und so ist es, gut, was da auch immer ein politischer Einflussnahme noch gelaufen sein soll, keine Ahnung, aber dass ein Gesundheitsminister dann die Sicherheitsschutzkonzepte umsetzt, das ist doch klar. Also was soll er denn, er kann ja nicht die Pandemie in Abrede stellen.
Das heißt, du gehst davon aus, so wie viele andere auch, das wird nie mehr aufbereitet.
Genau.
Was hätte er denn anders machen sollen?
Ja. Ne? Na, wie gesagt, man könnte die Deals natürlich prüfen lassen, aber wer hätte daran Interesse? Ich weiß übrigens auch gar nicht, ob die schon alle abgearbeitet sind oder ob da immer noch Klagen laufen und immer noch bezahlt wird. Ne?
Genau, das ist dann die dritte Person, die sich jetzt darum kümmern kann, ja. Sozusagen in dem Reigen. Ja. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass ausgerechnet gegen den zweitmächtigsten Mann der Union da auch nur ansatzweise irgendwas ins Feld geführt Absolut. Werden sollte. Ja. Deswegen, glaube ich, war es auch konsequent, das komplette Ministerium mit CDU-Leuten zu besetzen. Also auch die parlamentarischen Staatssekretäre da nicht in irgendeiner Form zu durchmischen, noch nicht normal einen von der CSU oder eine, sondern das einfach auch so konsequent zu machen.
Naja, Karl Lauterbach hätte ja aufarbeiten können, ne?
Ja.
Gegen seinen ehemaligen politischen.
Ich finde immer noch, dass, und es ist eine Regierung der zweiten Chancen. Das muss man auch sagen, so wie jetzt Jens Spahn eine zweite Chance bekommt und endlich auch Friedrich Merz 20 Jahre später nochmal eine Chance bekommt, endlich zu beweisen, was da alles so auf einen Bierdeckel geht.
Die dritte oder vierte Chance, ne?
Aber ja, was auch immer das ist. Aber eins, was mich ja noch, das ist eine Regierung der neuen Chancen, das stimmt mich eigentlich als Bürger auch zuversichtlich. Ja. Wenn ich da den Dobrindt sehe, ja, der als Verkehrsinfrastrukturminister, also wo du denkst, der darf nie mehr wiederkommen und jetzt wird er sicherheitshalber Innenminister. So, das ist schon krass, oder? Also da bin ich auch gespannt, was da passiert. In der Ankündigung, ja auch nach der Unterzeichnung des Koalitionsvertrags, haben ja sowohl insbesondere die Christsozialen, also sowohl Dobrindt als auch Söder, keinen Zweifel dran gelassen, dass man vom ersten Tag an loslegt. Auch das war so ein bisschen das Thema wie bei Trump. Ja, also so nach dem Motto, ich unterschreibe jetzt. Das, die Herausforderung, die die allerdings haben, ist ja, sie müssen durchs Parlament.
Ja, oder? Natürlich, aber trotzdem ist das ja, auch weil du das vorhin mit dem Populismus sagtest, also ein bisschen was kann man sich vielleicht in Amerika abgucken, einfach nur vom Stil her, also nicht, ne, nicht Trump oder sowas.
Ist das positiv?
Ich meine das nicht positiv, ich meine damit nicht Trump, sondern einfach zu sagen, wir legen von ersten Tag an los oder eben auch mal einen konservativeren Ton anzuschlagen, das meine ich.
Ja. Kannst du dir vorstellen, dass die, wie die Abda, wenn wir nochmal einen Schritt zurückgehen, in der Abda, in der Bundesapothekerkammer, bereitet man sich natürlich fieberhaft jetzt auf den Pharmakon in
ist einer, ja.
Geraten. Ja, es ist immer irgendeiner. Irgendeine wichtige Veranstaltung, irgendeine Reise, die getarnt wird, aber nein, damit wollen wir niemandem zu nahe treten. Aber nun mal jenseits der Bestrebungen um solche Veranstaltungen, ganz, ganz ernsthaft. Wie stellst du dir vor, hast du irgendwelche Erkenntnisse, wie sich die Spitzenorganisation der Deutschen Apothekerschaft jetzt gerade auf die Kommunikation mit dieser neuen Regierung vorbereitet hat?
Nee, null. Also es sind ja mit Frau Warken, da müssen ja Beziehungen geknüpft werden mit den Staatssekretären, die gibt es ja. Dann muss man sich, glaube ich, auf die neue Wirtschaftsministerin natürlich einstimmen. Und ich weiß auch nicht, ob Jens Spahn wieder ein spannender Ansprechpartner ist als Fraktionschef, der dann das ein oder andere vom Tisch kriegt oder reinkriegt.
Ne? Ich möchte da gerne zu beitragen und Fritz Becker wird es mir verzeihen, aber das ist ja gar kein Geheimnis, weil es wurde oft genug auch in den Gremien in den Jahren danach. Fritz Becker, der ja nun lange LAV Baden-Württemberg gewesen ist, dann Vorsitzender des Deutschen Apothekerverbandes. Ich habe das ja da seinerzeit in der Funktion noch live erlebt. Der ist immer mal wieder tatsächlich, weil im Pendelverkehr zwischen Stuttgart und Berlin gewesen und hatte einen durchaus engen Draht zum früheren Fraktionschef Kauder und auch Baden-Württemberg. Und was ich damals, wovon ich ja persönlich auch überzeugt bin, glaube ich, dass nichts ein persönliches Gespräch übertreffen kann. Also gerade in der politischen Kommunikation, wenn es um Interessen geht, wenn es um das Vereinbaren, auch das Finden eines Interessenausgleichs geht, dann braucht es das persönliche Gespräch ungemein. Und ich bin ganz gespannt, wer das mit der neuen Ministerin führen wird. Eine gute Situation sicherlich ist für die Apothekerschaft grundsätzlich, dass mit Tino Sorge und mit Georg Kippels da zwei sind, zu denen man einen Draht hat, und zwar auf allen Ebenen, sowohl in den Ländern als auch im Bund. Das halte ich für unerlässlich. Man sollte nie unterschätzen, wie viele Organisationen und Strukturen jetzt genau dasselbe sagen.
So ist es.
Ja, und zwar eins zu eins und die da alle hin unterwegs sind. Und deswegen wird es super wichtig sein, insbesondere in Baden-Württemberg eine ganz enge Konstellation zu machen. Also das, aus meiner Sicht unerlässlich, intensive Kontakte und zwar nonstop, tatsächlich. Und überall hingehen gerade. Ja. Also das, was die Ina Lukas, was Thomas Preis, was viele andere jetzt machen müssen, sicherlich, und das werden sie tun, ist einfach überall hinzugehen. Und sozusagen den eigenen Weihrauchkessel so ein bisschen zur Seite zu schieben und jetzt wieder sozusagen auf diese Bundesregierung massiv zuzugehen, überall hinzugehen, überall dabei zu sein, vertreten zu sein und nicht mit der zweiten, dritten, siebten Reihe und auch nicht durchs Hauptamt, sondern wirklich sozusagen frontal selber. Das ist ein hartes Stück Arbeit in den nächsten Monaten, aber ich glaube, das wird sich auszahlen.
Jetzt hast du ja gerade schon angesprochen, dass Volker Kauder und Fritz Becker da ja gut funktioniert haben miteinander und das ist ja auch noch ein zweiter Gesprächskanal, auch vielleicht direkt ins Kanzleramt. Wer könnte denn mit Jens Spahn sprechen?
Grundsätzlich glaube ich schon, dass ein Thomas Preis natürlich mit Jens Spahn gut da sprechen kann. Die beiden kennen sich. Ich glaube auch, dass die, wenn Jens Spahn ein Ansprechpartner ist, dass das sicherlich gut verläuft. Aber auch hier muss man sagen, Jens Spahn hat viele, viele Dinge zu bewegen. Und ich sage das auch ganz offen, die Apotheke wird da ein ganz kleiner Punkt sein auf der Karte, auf der Agenda, wenn überhaupt eines Fraktionsvorsitzenden, der eine kleiner gewordene Fraktion hier vertreten muss, der Bund und Länder zusammenführen muss, der den Kanzler verteidigen muss und das Kabinett, diese Schroko dann auch. Also das ist, glaube ich, so ein großes Paket. Ich würde jetzt nicht auf Jens Spahn setzen, aber es ist wichtig, den Dialog immer wieder zu suchen und auch davon sich bewusst zu machen, welche bedeutende Rolle dieser ehemalige Gesundheitspolitiker heute hat im Parlament und in der CDU-CSU. Und nochmal, unser jetziger Kanzler ist Ende 60. Der wird bei einer nächsten Wahl Mitte 70 sein. Oder Mitte 70 werden. Und da ist die Frage jetzt jenseits von Fitness und sonst irgendwie, wer ist denn eigentlich die nächste Generation? Und ob wir es mögen oder nicht, da ist dann mit Ende 40, 50 Jens Spahn am Start.
Ja,
so. Und wenn der sich als Fraktionsvorsitzender behauptet haben sollte und dort die Fraktion hinter sich hat und damit auch Landsmannschaften hinter sich hat, ich glaube, dass da noch ein bisschen Kanzlerpotenzial plötzlich wieder ist.
Besser als jedes Ministerium, oder?
Besser als jedes Ministerium. So, Das ist auch dieser Podcast, nur mal so zum Wissen, war für uns beide besser als jedes Ministerium. Wir würden zwar immer mal gerne Mäuschen spielen, wenn wer auch immer, mit wem auch immer zu Abend ist, beim Italiener oder sonst wo. Aber ja, es ist wie es ist. Deswegen kann man uns auch weiterhin schreiben an post@nurmalsozumwissen.de. Wir freuen uns über Anregungen, Kommentare, Likes, über Dislikes weniger, aber die ertragen wir auch. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss, bye bye.
Ciao.
Nee, kein Ministerium.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution.